Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Card und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus.
Salam alaikum.
Wir sind zurück, nachdem du zwischenzeitlich schwer angeschlagen warst. Das ist der erste Talk, der ausgefallen ist, oder? Wir sind wieder da.
Ja.
Als Strafe musst du erstmal Folgendes machen, und zwar erklären, was ist eigentlich dieser Locker Room Talk? Das ist ja so lange her schon.
Ich hab's vermisst.
Ja, ich auch.
Ey, ich hoffe, ich kann es noch. LO steht, glaube ich, für Lochner, KR steht für meinen Nachnamen, das ist der Krieger. Und gemeinsam ja Lockerroom, weil wir über die Themen sprechen, die man eigentlich nur hinter verschlossenen Türen in der Umkleide mit seinen besten Freunden bespricht. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass wir keine Freunde sind und es ins World Wide Web hinaus posaunen.
Das ist richtig. Was brennt dir denn auf den Nägeln?
Ja, ich muss mich ja wirklich entschuldigen,
ja, wirklich,
dass es ausgefallen ist. Ihr hättet es nicht sehen wollen. Die Ärzte sagen, ich ist akuter Befall von Norovirus.
Schwer angeschlagen.
Ihr wisst, was das heißt. Ja, es ging wirklich nicht.
Aber da ich natürlich eine Übergestalt bin, physisch wie mental, du hast es nicht geschafft, mich anzustecken.
Ja. Wildsäue sind auch sehr resilient gegenüber Keime.
Das stimmt. Ja, das ist eine.
Nein, ich bin aktuell.
Wildsau hat viele Vorteile.
Wirklich aufgebracht und wir werden darüber ja heute auch reden, nämlich über unsere Aktienrente.
Da bin ich gespannt. Also das brennt dir auf den Nägeln.
Ja, voll.
Ja, leg doch gleich mal los.
Weil wir müssen ja sagen, das war einer unserer ersten Locker-Room-Talks. Ja, nicht einer der ersten, aber das ist schon sehr lange.
Doch, schon, also einer der ersten fünf auf jeden
Fall. Ja, wir hatten mal einen Locker-Room-Talk, Leute, noch im alten Studio. Der kam direkt nachdem.
2022?
Ja, Ende 22.
Ja, ja.
Ist gerade das erste Mal verkündet wurde, dass die Aktienrente kommen soll. Und schon da
warst du sehr wütend.
Habe ich ja gesagt, dass das ein Riesenflop ist und das möchte ich heute, jetzt wo die Pläne raus sind, muss ich es leider nochmal betonen. Diese Aktienrente wird ein Desaster.
Kleiner Mecker August.
Nein, ich glaube wirklich, dass diese Aktienrente das Potenzial hat, und das tut mir richtig weh, so der letzte Sargnagel für die deutsche Aktienkultur zu werden.
Ja, die hat sich jetzt mindestens in den letzten Jahren ein bisschen erholt, aber weißt du, was mein erster Gedanke war? Wenn die Aktienrente kommt, eigentlich muss spätestens nächstes Jahr ein Crash kommen. Also das wäre so typisch deutsch.
Ja, das wäre richtig deutsch.
Du brauchst für gefühlt ein halbes Jahrhundert, um das Ding einzuführen, dann wird's also homöopathisch eingeführt und dann sofort auf die Mütze.
Jetzt so 50% Mega-Crash. 2008 reloaded. Nein,
typisch.
Der ein oder andere wird sich jetzt vielleicht fragen, schlecht für die Aktienkultur? Nee, ist doch
gut. Was ist mit Ihnen?
Ich glaube, weil ich mir relativ sicher bin, Stand jetzt, so wie es geplant ist, dass es ein Desaster wird, glaube ich, dass dadurch die falschen Menschen politischen Aufschwung erleben werden. Nämlich die jetzt schon sagen, das ist alles Zockerei. Und die werden dann am Ende sagen, haben wir es doch gesagt und dann hast du den Salat. Und dann, glaube ich, wird der Standort Deutschland für Anleger noch mal abgewertet werden.
Ja, da bin ich gleich gespannt darauf, was du da für eine These hast, dass es eine Katastrophe wird. Also meine These ist eher, es wird ein Non-Event. Ich habe ja gerade schon von homöopathisch gesprochen. Ich glaube, das wird eher so, als würde sich der Finanzminister an den See stellen oder wer auch immer hineinpinkeln und darauf hoffen, dass der See so richtig anfängt zu kochen. Ich glaube, es wird eher, außer wenn wirklich der Crash kommen sollte, dann wird es natürlich ausgeschlachtet sicherlich in den nächsten 2-3 Jahren. Aber sonst, glaube ich, wird das eher unspektakulär. Ganz kurz was Witziges, weil du gerade schon angedeutet hast, dass die Falschen profitieren könnten, wie auch immer. Nennen wir die Falschen mal alle, die Mist über Aktien verbreiten, zum Beispiel die Taz, also da habe ich mich ja fast gebogen vor Lachen. Ich zitiere aus der Taz einen Kommentar zur Aktienrente oder Generationenkapital, wie es ja jetzt genannt wird oder wie auch immer. Ich zitiere, leider hat der Plan gleich mehrere Schwächen. Erstens, wenn der Staat in die Aktienmärkte drängt, werden die Papiere automatisch teurer.
Oh ja.
Davon profitieren die Reichen, die diese Aktien besitzen. Es ist also ein Subventionsprogramm für Wohlhabende, was erklärt, warum sich die FDP so vehement für diesen Plan eingesetzt hat.
Qualitätsjournalismus.
Meinung hin oder her, das ist halt wirklich sowas von dämlich, weil, also da frage ich mich manchmal, wie wenig Ahnung muss man eigentlich haben? Denn was ist geplant, das kann ich schon mal vorwegnehmen, 12 Milliarden pro Jahr. Pro Jahr, nicht pro Tag, pro Jahr. 12 Milliarden, wenn das in den globalen Aktienmarkt fließt, wow, da gehen die Kurse durch die Decke.
Naja, nächstes Jahr sollen es ja 3% dann mehr werden.
Selbst wenn es 50 Milliarden im Jahr sind. Also da merkt man, wer sowas schreibt, der hat wirklich, der hat wirklich von Tuten und Blasen keine Ahnung und sollte besser zu solchen Themen wirklich den Rand halten.
Lass uns mal kurz die Rahmendaten nennen, was jetzt überhaupt geplant ist. Ich glaube, das ist
sehr
wichtig,
gerne.
Weil da sind wir dann schon beim großen Problem.
Herr Krieger, ich bitte darum.
Es heißt ja gar nicht Aktienrente, ja. Es ist ja das Generationenkapital. Das klingt viel, viel schöner.
Habe ich ja gerade schon gesagt.
Ja.
Da merkt man, du hast gerade nicht zugehört.
Natürlich nicht, nie. Also jetzt im ersten Jahr 12 Milliarden Euro werden zur Verfügung gestellt. Wichtig, schuldenfinanziert.
Ne? Da müssen wir auch gleich noch drüber sprechen.
Wie findest du das?
Ich finde das, wir kommen gleich zu den Details, grundsätzlich finde ich das vernünftig, weil Schulden zu machen, um nachher mehr zu kriegen, ist erstmal eine gute Idee. Natürlich sprechen wir gleich noch im Detail drüber. Nächster absurder Vorwurf, wenn es heißt auf Zock, das würde man einer Privatperson auch nicht empfehlen. Ja, natürlich nicht. Aber eine Privatperson jetzt mit dem Staat, mit dem deutschen Staat zu vergleichen, nur kurz dazu, ist halt auch schon wieder völlig absurd. Also,
ja. Okay.
Mein Kommentar dazu. Ja. Aber können wir gleich noch drüber reden.
Dann in den nächsten Jahren sollen die Einzahlungen jedes Jahr um 3% anwachsen. Okay, progressiv, ja, geht nach oben. Und dann sollen 2028 Vermögenswerte des Bundes von 15 Milliarden Euro auch nochmal übertragen werden. Man sagt, es könnten so Beteiligungen von der Telekom sein, etc. Da gibt es noch keine näheren Infos, ja, das soll dazu kommen. Und dann bis Mitte der 2030er Jahre, ja, soll ein Kapitalstock von mindestens 200 Milliarden Euro zusammenkommen. Ja, 200 Milliarden Euro.
Klingt ja erstmal so.
Klingt ganz erstmal noch sehr viel Geld.
Okay.
So.
Aber.
Die ersten Ausschüttungen, ja, also dann, wo dieser Fonds zur Rente beitragen soll, ist jetzt aktuell das Jahr 2036. Und da soll dieser Fonds dann jährlich ab diesem Zeitpunkt 10 Milliarden Euro erwirtschaften und so die Rentenversicherung entlasten.
Genau. Und jetzt sind wir schon bei der Homöopathie. Stichwort, man pinkelt in den See und hofft, dass er wärmer wird. 10 Milliarden, das muss ja erstmal geschafft werden.
Ja, ja, dazu komme ich gleich. Wie hoch ist der Gesamtbedarf pro Jahr?
Jetzt sind es 360 Milliarden.
360 Milliarden.
Aber da glaube ich, können wir schon mal in 10 Jahren, ich würde schon mal mindestens 50 Milliarden aufschlagen, ich glaube eher mehr.
So, ja. Aber sagen wir mal, es sind
ich würde schon eher mit 500 rechnen. Ja,
lass es 300 Milliarden sein. Lass uns sagen, irgendwas passiert, alle 80-Jährigen sterben plötzlich. Lass es 300 Milliarden sein.
Das, so haben die wahrscheinlich auch. Wenn das passiert, dann.
Man muss ja hoffen.
Ja, 10 Milliarden kann sich jeder ausrechnen. Also, rechnen wir wirklich nur 300, dann
also
ein Dreißigstel.
Selbst wenn dieser Plan aufgeht, und ich komme gleich dazu, warum ich da nicht dran glaube, ist das so wenig, dass wir dann an dem Punkt sind, okay, es ist ein Non-Event.
So, ich glaube nicht, dass es ein Flop wird, so gesehen. Ich glaube, es wird halt einfach, ja gut, man macht damit, das muss ich natürlich auch ehrlich sagen, man macht damit so gesehen ja auch nichts kaputt, aber gut, jetzt muss ich einmal was Positives sagen.
Okay.
Man muss natürlich irgendwann nochmal anfangen. Also.
Oh nee.
Nee, aber ich kann man sollte nicht anders sagen. Nee, du hast recht, man müsste anders anfangen, das ist klar. Wir sprechen gleich noch über schockierende Zahlen, denn mir macht das auch gerade Sorge mit dem ganzen Sozialsystem und Co.
Sorry, ich liebe dich wirklich, aber dieses Argument, man muss mal anfangen, nein. Entweder du machst es richtig oder das lässt du bleiben.
Ja, aber ich glaube, wir haben ja die Chance in den nächsten Jahren, was jetzt ist angefangen und jetzt muss man halt wirklich pushen, dass da
Feuer
reinkommt.
Ich finde, das ist das Paradebeispiel dieser Aktienrente jetzt oder das Generationenkapital. Warum Kompromisse auf diesem Level nicht funktionieren. Denn der Kompromiss, so hört man ja, war ja, dass es deshalb eine Garantie gibt, dass das Rentenniveau jetzt weiterhin bei 48% gehalten werden soll. Da gibt es jetzt eine Garantie. Weißt du, was das bedeutet? Das kann man gar nicht aufrechterhalten.
Ja, natürlich.
Da wurde jetzt ein Versprechen gemacht, ja, um die anderen Parteien da jetzt irgendwie glücklich zu stimmen, ja, was de facto nicht zu leisten ist, auch nicht durch diesen Sorry-Piss-Betrag.
Das finde ich aber eher den Skandal, diese Verarsche auf gut Deutsch, so nach dem Motto, oh, Rentenalter wird nicht angehoben, das darf auch nicht sinken.
Aber was ist denn dann jetzt die Quintessenz? Also, dieses Versprechen, es bleibt bei 48%, muss eingehalten werden. So, wie wird das dann eingehalten? Nicht durch die Aktienrente, das wird nicht funktionieren, viel zu wenig. So, dadurch werden die Beiträge steigen. Dann wird in die Medien kommen, oh, die Beiträge steigen, oh, wieder absolut scheiße, Aktienrente bringt nichts. So, und dann hast du wieder den gesamten Aktienmarkt in Verruf. Und deshalb meine ich, wird's ein Desaster. Und deshalb, du hättest diesen Kompromiss niemals eingehen dürfen.
Da gebe ich dir jetzt recht. Das stimmt. Das ist ein guter Gedanke, dass man quasi dann, ja, dass dann natürlich einfach nur hier Aktienrente ist Flop und dann heißt, ja, ja, das war ja klar, dass das nicht funktioniert. Das stimmt, wobei das natürlich dann auch wieder populistischer Unsinn ist. Weißt du, was ich mal kurz dich schätzen lassen muss? Das finde ich nämlich spannend zum Stichwort 360 Milliarden, runden wir lieber mal auf. Weißt du, die durchschnittliche Rentenbezugsdauer in Jahren, also wie viele Jahre ich eine Rente beziehe, wie sich die entwickelt hat, 1960 bis, das ist jetzt 2018. Also ich gebe dir mal einen Tipp. 1960 war die durchschnittliche Rentenbezugsdauer in Jahren bei 9,9 Jahren.
Ja.
Schätz mal, wie hoch sie 2018 war.
22 Jahre?
Nicht schlecht. Nicht ganz 20 Jahre, aber mehr als verdoppelt.
Ja.
Natürlich wird sich jetzt nicht nochmal verdoppeln, aber es wird eher ansteigen.
Ja.
Groß sinken wird es wahrscheinlich nicht. Und vor allem muss man ja rechnen, es werden ja immer mehr. Und das ist, und vor allem jung immer weniger. Und ja, ich glaube gar nicht, also die Beiträge werden natürlich steigen. Das ist das erste Problem. Man rechnet ja jetzt schon, die Bundesregierung rechnet selbst damit. Jetzt sind wir wieder beim magischen, eher gruseligen Jahr, muss man vielleicht sagen, 2035, dass der Rentenbeitrag von 18,6% auf 22,3% steigt. Damit rechnet die Bundesregierung selbst. Und was ja auch schockierend ist, wie viel Steuergeld da schon reinfließt, was mir mehr Sorge bereitet. Erste Sorge natürlich, es wird teurer, es wird die Leute immer wütender machen, die Leute haben immer weniger Geld, aber noch viel schlimmer ist ja, es fließt ja heute schon so viel Steuergeld rein. Das ist ja wirklich absoluter Wahnsinn. Hier, sie decken rund 30% der Ausgaben, machen mehr als ein Viertel des Bundeshaushalts aus Steuermittel. Heute schon rund 30% der Ausgaben hier Rentenversicherung und das macht heute ein Viertel des Bundeshaushalts. Das wird im Zweifel immer mehr werden. Was heißt das? Es ist immer weniger Geld für andere Sachen da und ich glaube, das ist für einen Standort eine absolute Katastrophe, der ja aufgemöbelt werden muss, jetzt schon. Wow, und hier der wissenschaftliche Beirat des Wirtschaftsministeriums sieht in einer Studie, die Anfang Juni 2021 vorgestellt wurde, schockartig steigende Finanzierungsprobleme. Wissenschaftlicher Beirat des Wirtschaftsministeriums, nicht irgendwelche Panik-Onkels.
Und
wird lustig.
So, und dann kommen wir wieder zurück zum Generationenkapital, was das dagegen tun kann. Das haben die Kollegen jetzt mal hier von Finanztipp ausgerechnet. Also das war wirklich spannend. Die haben einfach mal ein Beispiel genommen, Was das denn jetzt bedeuten würde, wenn ab 2036, das ist noch lange hin, 10 Milliarden Euro von diesem Generationenkapital, von diesem deutschen Staatsfonds entnommen werden würden. So, Lindner selber sagt, das würde den Anstieg des Beitragssatzes um weitere 0,3 Prozentpunkte verhindern. Weißt du, was das für einen normalen Beschäftigten mit einem Monatsbrutto von 3.000 Euro entsprechen würde?
3 Euro.
4,50
Euro. Das war nicht schlecht geschätzt.
Ja, einmal für ihn, also je für ihn und für seinen Arbeitgeber. Um das mal in Relation zu setzen. Davon können die beiden sich, du kannst dir mit deinem Chef einen Döner teilen.
Nee, kannst du schon.
Ohne Schafskäse.
Ja, da brauchst du aber einen billigen Döner.
Ja.
In München kriegst du dann...
Davon kannst du dir mit deinem Chef, kannst du in der Mittagspause dir einen Gammeldöner ohne Schafskäse, ohne extra Getränk holen.
Aber jetzt pass auf, er hat ja gesagt, weiteren Anstieg. Jetzt ist ja die Frage, wie weit ist es bis dahin schon angestiegen? Das ist ja das Spannende eigentlich.
Das ist, also nochmal, und das Witzige ist, das stimmt nicht mal, weil du musst quasi, nein, anders.
Du meinst die Rendite, ja.
Welche Rendite musst du erzielen, damit das überhaupt zustande kommt?
Netto-Rendite. Also wir reden ja aber es wird ja gerne mit 8% brutto gerechnet, was aber auch schon, 8% ist ja schon sportlich, sag ich mal. Ja.
Und
dann
musst,
Finanzierungskosten und so weiter und so fort.
Und du musst bei diesem Projekt jetzt, in dieser Struktur sind einige Sollbruchstellen. Zum einen, weil es schuldenfinanziert ist, musst du erstmal die Zinsen wieder reinkriegen. So, darüber wurden keine näheren Angaben gemacht, was ich auch geil finde. Aber sagen wir mal, die sind so bei, die haben jetzt hier gesagt, so eine 30-jährige Bundesanleihe 2,5%. So, dann hat dieser Fonds, was ja auch Sinn macht, eine Art Sicherheitspuffer, weil die wollen natürlich verhindern, dass wenn du dann 10 Milliarden entnimmst, dass das so viel ist, dass du einfach keinen Handlungsspielraum mehr hast, weil das Sinn ist es ja nicht, dass du einmalig 10 Milliarden entnimmst, sondern das soll dann ja jedes Jahr stattfinden.
Klar.
So, die musst du auch erstmal reinholen. So, Du müsstest dafür eine durchschnittliche Rendite von circa 5% pro Jahr nach Verwaltungskosten erwirtschaften. 5%. Glaubst du, das ist machbar?
Ist schwierig. Ja, klar, du hast genau Verwaltungskosten, Finanzierungskosten.
Puh, das. Du hast diesen Sicherheitspuffer. Ja. So, und dann musst du im Schnitt 5% pro Jahr nach Verwaltungskosten reinholen. Das ist machbar, ja, langfristig. Ja, durchschnittliche Aktienrendite wissen wir alle. Gut, da gibt's immer unterschiedliche Zahlen. 6-7%. Ja, wenn du global streust. Okay. Sagen wir mal. Geht. So. Und dann switchen wir mal rüber, wer diesen Fonds denn leiten soll. Und zwar.
Ja, das ist spannend.
Der Kenfo. Also das ist der Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung. Also das ist quasi schon der Fonds, der aufgelegt wurde, um, für die Atommüllentsorgung das irgendwie zu finanzieren. Mhm. Ja? So. Und den Fonds habe ich mir mal angesehen. Also wie die so ihr Geld anlegen.
Spannend ist auch der Vorstand, kommen wir gleich dazu.
Ja, da hast du dann was. die letzten Zahlen, die ich habe, sind aus dem Jahr 2022.
Ist ja ziemlich aktuell.
So.
Und zwar?
Wie hoch war die Aktienquote? Was glaubst du?
20%?
Nee, war ein bisschen höher.
40?
Ja, so 35%, 33%. Größte Position Anleihen, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, bisschen Private Equity, Immobilien. So. Wie hoch ist der Aktienanteil vom norwegischen Staatsfonds?
Puh, da muss ich überlegen, aber sicherlich 60%.
70%.
70, ja.
Er ist am Maximum. Er darf rechtlich nicht über 70% sein. So. Wir, also.
Wir haben ja auch Anleihen und Immobilien,
glaube ich. Richtig, das ist genau. Ja, aber 70% bei den Norwegern sind Aktien. Bei uns, das wechselt auch immer so ein bisschen beim Kenfo, ne, so immer zwischen 30% und 40% Aktien. Das ist verschwindend gering. So. Die haben eine Zielrendite. Was ist die Zielrendite? Die selbst ausgegebene Zielrendite vom Kenfo? Aktuell? Was glaubst du?
Ja, so 4, ja, ist sehr gut. Auf jeden Fall unter 5%.
4,16% oder so.
Schaffen die das?
Im letzten Jahr haben sie es geschafft, davor 2022 haben sie Verluste gemacht, okay, ne?
Ja, gut.
Ist ja egal.
Gut, da hat die Anleihen so, natürlich auch.
Aber
zerlegt.
Die haben durch ihren Multi-Asset-Ansatz mit sehr vielen Anleihen und einer geringen Aktienquote, haben die einfach eine Zielrendite von 4%. Nochmal, wenn man das Geld einmal ausschütten möchte, 2036, bräuchte man eine Rendite von 5% durchschnittlich. Und hier sind sogar Rechnungen, dass wenn man es immer auszahlen möchte, in den Folgejahren auch, und das ist ja das Ziel,
klar,
dann sind es auch nicht 5%. Und wenn man dann noch die Inflation von 2% im Jahr nimmt, dann müsste man im Schnitt vor Verwaltungskosten 7,5% pro Jahr machen, um diese 10 Milliarden dauerhaft zu erreichen. Und das werden die mit diesem Multi-Asset-Ansatz niemals erreichen.
Aber wer sagt, dass das genauso kommen würde, wie jetzt Kenfo das schon macht, oder?
Naja, du musst dich ja irgendwo orientieren. Baustelle.
Ja, ja, klar. So klappt's natürlich nicht, das ist so klar. Aber das müssten die ja selber wissen, dass das
du
so
Du musst
nicht
dich
klappt.
Ja an irgendwas orientieren. Und glaubst du jetzt allen Ernstes, dass sie das durchbekommen, zu sagen, ey, wir machen eine Aktienquote von 80%?
Ich glaube nicht. Weißt du, was mir auch schon wieder Sorge bereitet?
Also,
wie es angelegt werden soll, denn das ist ja die nächste Baustelle. Nehmen wir selbst mal an, es wären utopisch, aber 100% Aktien. Nehmen wir das einfach mal an. Lindner hat ja schon mal gesagt, dass hier Kenfo Anlageentscheidungen treffen soll. Unter anderem ökologische und soziale Kriterien. Da sind wir, glaube ich, schon wieder beim nächsten.
Das sagen sie alle.
Ja, aber ich glaube, stell dir mal vor, es gibt jetzt diese Aktienrente. Das ist ja jetzt, muss ja nur Taz anschauen, der typische Linke, der ist ja da eh schon auf den Barrikaden. Jetzt stelle man sich mal vor, die kaufen davon, weiß ich nicht, Rheinmetall-Aktien oder das wäre jetzt ja noch harmlos. Aber kannst du dir ja vorstellen. Oder RWE oder was weiß ich. Du weißt ja, was ich meine. Also, das wird ja ein Zirkus, da werden wir auch diese Kasperle-Theater haben, wahrscheinlich noch und nöcher. Und was wird dann passieren? Im Endeffekt wird man dann wahrscheinlich nachgeben und sagen, ja, wir haben jetzt nur Aktien drin, die und die und die Kriterien. Dann habe ich dann schon wieder ein Klumpenrisiko. Muss man sich ja zum Beispiel nur letztes Jahr anschauen. ESG und Co. ist ja letztes Jahr komplett vermöbelt worden. Wahrscheinlich wird das wieder auf Kosten der Rendite gehen. Und du siehst ja, also du fängst irgendwo an mit einem Problem, dann kommst dann drei neue Probleme und so. Ja, da gebe ich dir recht. Ich glaube auch, dass das sehr schwierig wird.
Also nochmal, man
so
sagt,
viele Baustellen.
Wenn du es einmal ausschütten möchtest, 5% Rendite brauchst du. Allein das ist mit dem, wie das Kenfo aktuell ihr Geld anlegt, nicht wirklich zu erreichen. Ja, da muss alles klappen. So, deren Zielrendite liegt da drunter. Das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen.
Dann kommen ja noch die ökologischen und sozialen Kriterien.
Ja gut, die haben sie jetzt auch schon. So, dann.
Ja gut, bei der Allokation ist das ja vielleicht auch ein bisschen einfach umzusetzen.
Dann ist es das Ziel, diese 10 Milliarden ja immer auszuschütten. Dann sagen wir, hey, 7,5% brauchst du. Das ist schon sehr viel.
Ja, und dann sind wir ja, du musst ja erstmal diese 10 Milliarden erreichen, die dann aber ein Fliegenschiss sind bei,
so,
sagen wir mal, 300, 400, vielleicht sogar 500 so. Milliarden.
Das kann, und deshalb nochmal, das kann nur ein Desaster werden, weil du wirst die Renditen nicht erreichen. Die Renditen, die du erreichst, dann kommst du mit deinem Sicherheitspuffer in Bedrohung. Vielleicht kannst du es dann gar nicht ausschütten. So, die Leute werden unzufrieden sein, die Medien werden sich drauf stürzen. Vorbei, Ende finito.
Also das ist dann so, als würdest du am See stehen und kriegst nicht mal hier das Hosentürlauf.
Nein, Prostata vergrößert. Geht nicht. Platzt, deine Blase platzt.
Hose geplatzt. Ja, ja du, das ist...
Du implodierst mit deinen eigenen Exkrementen. Das ist wirklich, das ist...
Jetzt wird's aber ordentlich.
Nein,
hier.
Das ist, wie man so etwas durchsetzen kann. Ich habe mich ja schon lange jetzt als Nichtwähler geoutet. Ich habe ja davor die FDP gewählt, das kann ich ja so sagen. Mario, wie kann man so etwas als Erfolg verkaufen? Es ist dramatisch schlecht.
Das ist Politik.
Mir fehlt da alles so. Es kann mathematisch gar nicht funktionieren. So, und wenn das Kenfo jetzt kommt, du glaubst doch nicht ernsthaft, dass die sagen, wir machen 100% Aktienquote, 80. Die werden maximal ihre 50% Aktienquote haben. Was willst du, welchen Hering willst du damit vom Teller ziehen? Mit diesen Pisssummen, die da jetzt aufgebracht werden, diese 200 Milliarden, was nichts ist, damit das Projekt halbwegs funktioniert, damit du die Chance hättest, damit das klappt, müsstest du dreifach Hebel Bitcoin gehen.
Vorausgesetzt, ja. Das ist.
Das müsstest du machen.
Vielleicht sieht jemand zu vom Kenfo, vom Bundesfinanzministerium, dass hier Vorschlag vom Kollegen Krieger, aber dreifach Hebel würde wahrscheinlich nicht mal reichen.
Dreifach Hebel
für diese deutsche
Bitcoin,
Rente.
All in, gib ihm 200 Milliarden, dann könnte das, nur dann könnte diese Aktienrente einen gewissen Anteil dazu beitragen, dass wir eine Entspannung in unserem Rentensystem haben. Alles andere wird floppen, die Beiträge werden steigen für den normalen Bürger, für den Arbeitnehmer. So, es wird immer mehr Kritik kommen und dann hast du den Salat.
Wir kommen gleich noch zum Vorstand. Weißt du, was mir Sorge bereitet? Es wird ja momentan natürlich viel geschrieben. Man sollte jetzt nicht auf jede Schlagzeile hier immer auf jeder rumreiten. Aber ich habe es ja vorher schon gesagt, die Bundesregierung rechnet ja selber damit. Und das ist dann schon immer mal ein Alarmzeichen, weil ich glaube, die sind jetzt nicht den ganzen Tag drauf und dran, irgendwelche Sachen möglichst schrecklich zu rechnen. Vor kurzem auch eine Schlagzeile, ja, das ist 2035, 2050 dann auch richtig düster werden könnte. Zum Beispiel hier, ich lese mal vor, neulich in der Welt, großer Artikel. Der Politik in Deutschland bleibt nur noch wenig Zeit, um die Sozialversicherung zukunftsfest aufzustellen. Ohne Reform in der Rentenversicherung, der Pflege und der gesetzlichen Krankenversicherung droht der Gesamtbeitragssatz von jetzt 40,9% auf über 50% im Jahr 2050 anzusteigen. Ergebnis einer Studie zu den Auswirkungen des demografischen Wandels, die von den Familienunternehmern und den jungen Unternehmern in Auftrag gegeben wurde. Und jetzt kommt ein entscheidender Punkt und das bereitet mir wirklich Sorge. Wird auch darauf verwiesen, dass der Kipppunkt schon viel früher stattfinden könnte, weil natürlich sicherlich sich einige Sorgen machen. Wir tragen jetzt auch gerade dazu bei, weil wir können ja auch nicht sagen, oh ja, das ist ja alles toll und wir sind jetzt hier im lila Tralala-Land. Man muss ja über solche Probleme sprechen und dann ist natürlich die Frage, ja, Beiträge, es wird teurer, die Leute werden sicherlich sich fragen, ja, wie lange soll ich jetzt hier noch gemolken werden? Und dann hast du vielleicht irgendwann diesen Punkt, wo du dann wirklich in so einen Teufelskreis reinkommst. Wir haben ja jetzt schon Nettoabwanderung bei Leuten, die wir brauchen. Und wenn sich das verstärkt,
ja,
dann kennt vielleicht jeder mal einen aus dem Freundeskreis, der sagt, ja, du, ich bin jetzt auf dem Sprung nach Portugal, in die Schweiz, nach Australien, was weiß ich.
Ja, guter
Und
Punkt.
Dann hast du halt immer, dann kommst du ja immer noch mehr unter Druck. Das heißt, du hast immer noch weniger Einzahler, die Stimmung wird immer schlechter und dann kann wirklich irgendwann mal so ein Kipppunkt kommen, wo man dann halt sagt, ja gut, okay, jetzt muss ich hier schnell weg.
Guter Punkt.
Und das ist, glaube ich, auch ein Problem. Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Also du kannst jetzt nicht sagen, alle, die hier sind, sind sicher in 20 Jahren auch noch hier, sondern man muss ja auch verhindern, dass das wirklich ja sich verschlechtert. Und worüber wir vorher auch gesprochen haben, auch dieses Steuerproblem. Jetzt schon so viel Steuergelder, über 100 Milliarden pro Jahr. Wenn das mehr wird, dann fehlt das wieder bei anderen Investitionen, die gebraucht werden.
Ja.
Das heißt, du kommst ja da wirklich, du bist ja irgendwann in einer Zwangsjacke. Du kannst nichts mehr machen. Also du, die Leute gehen, du kannst nichts mehr investieren,
ja,
du kannst die Steuern nicht senken, du kannst nichts machen. Du kannst den Standort nicht verbessern, du kannst es für Zuwanderung nicht attraktiver machen, du kannst die Leute auch hier nicht halten.
Das ist ein super wichtiger Punkt.
Das ist richtig, richtig gefährlich.
Ich glaube, das ist jetzt auch mal ein guter Zeitpunkt, um mal so generell das Thema anzusprechen. Wir haben natürlich, ich meine, wir haben natürlich auch eine Verantwortung, weil wir halt eine gewisse Reichweite haben. Uns schauen ein paar tausend Menschen jede Woche zu.
Aber das steht ja auch überall, das ist ja nichts Geheimes.
Und das wollen wir ja beide nicht, wir wollen keine Schwarzmaler sein. Darum geht's ja auch nicht. Und wir sind auch keine Crash-Propheten und wir wollen auch nicht immer nörgeln. Wir wollen wirklich konstruktiv sein. So. Es wäre jetzt aber komplett vermessen, den Start dieser Aktienrente, wie es andere machen, jetzt als Erfolg zu feiern. Das wäre falsch, weil es verlogen ist und die Risiken viel, viel höher sind. Wenn die Leute sagen, das ist ein Anfang, dann sage ich, das ist Anfang vom Ende. Eben aus diesen genannten Gründen, weil du kannst eigentlich nur verlieren. Und den Punkt, den du sagst mit der Nettoabwanderung, das sind ja die Fakten. Wenn ich sage, die Aktienrente ist Mist, ich habe es aufgedröselt, das kann vom Zahlen weg, das kann nicht funktionieren. Wenn du das sagst, das deckt sich ja auch mit unserer Erfahrung. Ja, es ist nur unsere eigene Erfahrung, aber wenn wir mit Menschen sprechen, wir haben das große Glück, mit erfolgreichen Menschen zu sprechen, die auch wirklich was gerissen haben, die Arbeitsplätze hier schaffen, etc. Die haben alle keinen Bock mehr.
Also ja, und viele und sind auch schon auf dem Sprung.
Und viele sind auch auf dem Sprung. Oder zumindest jeder hat schon mal mit dem Gedanken gespielt.
Ja, und einige Sachen, das kann man jetzt auch so sagen, wir nennen ja keinen Namen, also da sind auch schon Dinge in die Wege geleitet, wo es jetzt wirklich darum geht.
So. Und
nicht mehr hier zu sein.
Und das sind keine Einzelfälle mehr. Und wenn das passiert und die, ich sage jetzt, das ist immer so, aber die Leistungsträger, die halt hohe Steuern zahlen, die Leistungsträger.
Ja, und die auch Signale setzen. Das reicht ja selbst, wenn ich nur im Freundeskreis, im Netzwerk, im Umfeld, wenn man merkt,
das ist wie ein Lauffeuer. Ja, genau. Das ist wie ein Lauffeuer. So.
Das muss jetzt nicht mal in der Zeitung stehen.
Und dann geht der, und dann geht der, und dann geht der Geschäftspartner. So, und dann wird das immer schneller. Und das machen ja auch schon große Unternehmen. Ich meine, wir alle wissen, was BASF etc. macht. So, die verlagern.
Es gibt ja sogar welche, die schon in die Schweiz gehen, weil es da teilweise billiger sein soll.
Und dann wird dieses Problem, unser Rentenproblem, zu einem noch größeren Problem. Und als damals die Bundestagswahl war und Olaf Scholz in die Kamera lächelt und sagt, die Rente ist sicher.
Ja, da ging mir auch das Messer in der Tasche auf. Für jeden, der sich ein bisschen mehr Finanzen auskennt, ist das schon
Und für mich bedeutet Verantwortung, die Dinge so zu nennen, wie sie sind. Nicht, wie wir sie gerne hätten. Und niemand, ich weiß, es gibt so viele Menschen in Deutschland, die nichts mit dem Aktienthema zu tun haben. Und ich hoffe, dass der ein oder andere dieses Video sieht. Vielleicht könnt ihr das auch mal teilen. Wirklich Leute, die einfach ihr ganzes Leben lang in einem Job gearbeitet haben und das Geld auf dem Sparbuch hatten und sonst was und mit Aktien nichts zu tun haben. Und ich verstehe das auch. Ja, ich verstehe das. Und wenn die dann so etwas, die auf die Rente angewiesen sind, das ist wichtig, die das ganze Leben lang damit gerechnet haben, hey, zum Ende meines Lebens, ja, wenn ich aufhöre zu arbeiten, kriege ich meine Rente. So. Und denen wird einfach etwas vorgegaukelt. Und da geht's nicht darum, dass es denen gut geht, da geht's einfach nur um deren Stimme. Und das kotzt mich an. Und das ist unsere Verantwortung, die dahinter blicken können und die sich in der Thematik auskennen, das auf den Tisch zu bringen und zu versuchen, so ehrlich und nüchtern wie möglich darzustellen. Ja, dann wird's auch mal polemisch und dann wird man emotional, aber das ist unser
Auftrag, so, das möglichst ist, ehrlich und offen, aber trotzdem konstruktiv darüber zu sprechen, ohne irgendwelchen Schwachsinn.
Das ist unser Auftrag, wie du sagst.
Labern.
So, und deshalb, wir müssen das, dieses Zahlenwerk ist einfach super wichtig, damit jeder versteht, dass dieses Konstrukt, wie es da jetzt gerade vorgestellt wird, das ist Müll.
Weißt du, was mir generell fehlt? Das ist auch eine ganz wichtige Ebene, die kommt mir da immer komplett zu kurz. Und man sieht ja auch immer bei den Diskussionen, man redet über 10 Milliarden, dann wird wieder darüber geschimpft, oh, das ist natürlich von der FDP, weil die Reichen davon profitieren. Das ist alles so ein Deppenniveau. Es ist auch ganz entscheidend, ein Aspekt, den keiner berücksichtigt, wenn wir mal weiterdenken in Sachen Pensionsfonds und Pensionskassen und wirklich eine große Aktienkultur, dann geht's ja auch nicht um die Reichen, dann geht's ja auch um Kapital. Es wird ja immer die Frage gestellt, warum haben wir eigentlich kein Apple, warum haben wir kein Facebook, warum haben wir das nicht und die bösen Amerikaner und die sind jetzt auch so egoistisch und warum haben wir das nicht und dann gab's nur ein Wirecard und das ist dann auch abgesoffen, typisch deutsch. Ja, weil bei uns halt auch Kapital nicht so vorhanden ist und das ist ja auch ein wichtiger Punkt, dass wir einfach so eine Kultur nach vorne bringen. Da geht es nicht darum, dass jeder über Nacht reich wird oder dass die Reichen noch mehr profitieren, sondern da geht es ja um viel, viel mehr. Und das verstehen mir auch viel zu wenig Menschen, dass einfach ja bei uns Kapital fehlt, um wirklich Player aufzubauen, die ja am besten sogar international richtig erfolgreich sind, aber die auch natürlich für den Standort hier wichtig sind. Und das ist auch so ein Aspekt, der kommt mir da viel zu kurz. Da wird einfach nur, da fließen jetzt 10 Milliarden rein und dann hier steigen die Aktienkurse. Was für ein Bullshit.
Und du sagst es ja auch, das beginnt ja im Kleinen, also Vorabpauschalen. Also dieses Konzept dieser Vorabpauschale ist schon geisteskrank. Also das muss man so sagen. Also wie schwer will man es einem Kleinanleger eigentlich noch machen? So, und
ja, es ist allein schon, es ist ja nicht immer nur das Geld, sondern es ist ja auch erstens, es sind Signale, zweitens,
richtig,
es macht es komplizierter und da geht es nicht nur ums Geld. Also das ist ja gerade bei geringeren Beträgen ist es ja nicht so wild, weil du hast ja auch die Freibeträge und so weiter und so fort. Aber es ist einfach eine Mischung. Also du bestrafst dann die, die richtig, ja, richtig was tun, richtig was auf die Seite legen. Du bestrafst die, die vielleicht ja sich da nicht so auskennen und dann sagen, um Gottes Willen, das ist mir alles zu kompliziert.
Und das verstehe ich.
Ja, natürlich, ich verstehe das auch. Das ist, du baust halt immer mehr Barrieren auf.
Und so kommen wir nicht weiter. Vergraulst
die, die wirklich ja richtig was wollen.
Du siehst es doch an den Schlagzeilen von der Taz und auch von der Opposition. Dadurch, dass du jetzt die Aktienrente einführst, hast du alle PR-Nachteile, alle marketingtechnischen Nachteile, du hast aber keine inhaltlichen Vorteile. Und das ist das, was mich so stört. Ja. Ja? Die Leute meckern, weil Aktien dran steht, die Leute werden aber nicht eines Besseren belehrt werden, weil zu wenig Aktien da sind. Und das ist einfach absurd. Absurd. Und da würde ich mal auch einfach erwarten, da würde ich erwarten von einem Politiker, ja, wie Christian Lindner, dass der sich hinstellt und sagt, ja, dann machen wir es nicht. Ernsthaft. Das ist ein.
Über keine Aktienrente ist eine schlechte Aktienrente.
Das ist Verrat an jeden Anleger. Egal, ich habe mich genug aufgeregt.
Du hast dich genug aufgeregt. Jetzt ist die Frage, ja, wie stellen wir das auf die Beine? Also, so diese eine Methode oder diese eine Lösung gibt es jetzt wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das ist halt das Problem und da traut sich auch keiner ran und das ist halt ja auch immer leicht gesagt. Du musst wahrscheinlich, nennen wir es mal Kernsanieren, du musst wahrscheinlich wirklich das vom Kopf auf die Füße stellen. Das ist halt wirklich eine heftige Aufgabe. Da sieht man ja auch, also mit so kleinen homöopathischen ja, Korrekturen, Pflästerchen, wird's halt nicht gehen. Also ja, allein schon die Beträge bringen nichts. Aber selbst wenn es jetzt, lass es sogar 50 Milliarden sein im Jahr, das wäre natürlich schon ein größerer Sprung. Aber selbst das wird wahrscheinlich die Probleme nicht lösen. Also da sieht man, das ist halt wirklich eine, ja, eine Herkulesaufgabe. Und ja, umso wichtiger, dass wir drüber reden. Aber der große Wurf, der wird wahrscheinlich schwierig. Also ja, man fragt sich manchmal, wie das dann aussehen soll.
Ich schwör's, nächstes Jahr kracht es so, es kracht so dermaßen an der Aktienmarkt und dann stehst du da.
Ja, die Frage ist, ob es so kracht, wie es schon mal gekracht hat bei zwei Vorständen vom Kenfo. Denn da gab es ja auch einiges an Häme. Dr. Thomas Bley ist promovierter Volkswirt. Wir wollen jetzt hier niemanden irgendwie ja, schlecht reden, in den Dreck ziehen, aber es ist natürlich lustig. Das Bley, ja, er war damals hier, ich lese mal vor, das ist jetzt von der Homepage, das haben wir uns nicht ausgedacht. Hier, wechselte er erneut nach Frankfurt am Main zur Deutschen Bank, wo er bis 2003 als Senior Credit Analyst arbeitete. Danach kehrte er als Managing Director der Euro-Hypo AG für mehrere Jahre zurück an die Themse. Wieder in Deutschland war Bley als Managing Director und Chief Credit Officer bei der Hypo Real Estate und der Euro-Hypo tätig. Ja. Hypo Real Estate ist ja eine legendäre deutsche Bank, ja. Skandalbank, musste verstaatlicht werden, weil ja, man sich da richtig verhoben hat. Also eigentlich kennt man Hypo Real Estate nur noch für Finanzkrise und Blamage und Pleite. Und Stefan Sparnagel, der ist gelernter Bankkaufmann, hat dann auch Informatikstudium an der TU München gemacht und der war damals bei der Hypo Vereinsbank, hat der seine Karriere gestartet, war dann später aber bei der Fidor Bank in ja, hoher Position, die hat auch Probleme bekommen.
Kann Zufall sein. Ich meine, ich kenne die beiden
natürlich. Ja,
das ist, aber
es ist irgendwie
irgendwie passt es. Also irgendwie irgendwie passt es da rein, dass da halt Leute sind, die halt dann zufälligerweise dann an wichtigen Positionen waren, als es dahin ging. Nochmal, kein Vorwurf, das kann passieren. Ja.
Ja, natürlich. Nee, jetzt nicht falsch verstehen, aber es kann auch mal gesagt werden. Wobei ich glaube, dass das nicht droht. Ich glaube eher, das Problem ist nicht zu viel Risiko, sondern ich glaube in diesem Fall, du hast ja vorher schon beschrieben, das ist eher zu wenig Risiko und zu wenig Rendite. Und da sind wir wieder, ja, es ist auch vom Timing her, klar, wie gesagt, jetzt kommt wieder das Argument, irgendwann, wenn man noch nicht angefangen hat, irgendwann muss man anfangen. Das ist halt das Problem. Ich meine, wir hätten halt vor 30, 40 Jahren anfangen sollen. Das müssten wir eigentlich mal ausrechnen. Was wäre, wenn? Uff. Hilft natürlich nichts, aber vielleicht hätte man da jetzt schon 1-2 Billionen drin. Dann wird das natürlich ganz anders aussehen. Das dauert halt. Also sowas aufzubauen, da will ich nochmal zurückkommen. Du hast schon recht. Also man muss natürlich ganz anders größer denken. Man sollte solche Rechnungen mal machen. Aber man wird halt nicht drum rumkommen, irgendwann anzufangen. Du kannst halt jetzt diese 30, 40 Jahre, das ist ja wie bei einem Anleger, mit 60 oder 70 Jahren kann man auch noch anfangen, aber du kannst halt 30, 40 Jahre nicht mehr reinholen. Das können wir halt jetzt auch nicht. Also das tut richtig weh, wenn man sich das vorstellt. Stell dir vor, man hätte das in den 90er Jahren gemacht. in den 80er Jahren. Da wäre jetzt schon natürlich so ein Bestand da.
Aber Mario, das ist der,
die Zeit kann es halt leider nicht zurückdrehen. Das ist natürlich auch, ja, ist halt eine simple Wahrheit, aber es ist halt die Wahrheit.
Richtig, aber ich finde nicht, dass man die Aktienrente oder das Generationenkapital mit einem Privatanleger vergleichen kann. Weil,
nee, aber du hast die Zeit halt verspielt.
Also richtig.
Die ist genauso, wie man die letzten 20 Jahre halt Investitionen nicht getätigt hat. Und jetzt auf einmal hast du die Schuldenbremse. Jetzt hast du, ja, die Zeit ist weg. Das Geld ist irgendwie nicht da. Das ist halt auch, ist ja im Endeffekt genau dasselbe
Problem. Guck mal, was du dir alles auf die Schultern jetzt bindest. Dann durch die Auszahlungen, die dann kommen sollen, ja, die halt festgeschrieben sind, 2036 oder da ist das Ziel, für 10 Milliarden, was bei einem, nochmal, ich hab das Beispiel gebracht, was für einen Arbeitnehmer im Monat 4,50 Euro ist. Also ich möchte nicht überheblich klingen, ne? Ich auch, 4,50 Euro ist auch Geld. Aber nochmal, das ist nicht mal ein Döner.
Und nochmal, es sind die weiteren 4,50 Euro. Ja. Also du musst ja das rechnen, was bis dahin,
so, und das soll die,
wahrscheinlich teurer wird.
Selbst wenn das eintritt und damit das Projekt ein Erfolg ist, ist es trotzdem ein Flop. Das ist halt, das ist eine Totgeburt.
Ja, das ist,
und das, weißt du, mich ärgert das, weil wir machen hier, jeden Tag arbeiten wir hier für die deutsche Aktienkultur. Jeden Tag machen wir das und wollen das Thema irgendwie so gut es geht unter das Volk bringen. Ja, und die Vorteile von einer langfristig orientierten Geldanlage hier in den Vordergrund zu stellen. Das ist ja das, was wir machen. Und du nimmst die Leute jedes Wochenende im Briefing mit auf diese Reise eines Investors. Ich finde das toll. Bullen, Bären, ja, es werden alle mitgenommen. So, und dann kommt da sowas bei rum. Ich verstehe es, also ich verstehe es nicht. Nochmal, diese Leute, deren Karriere, manchmal ist man am falschen Ort zur falschen Zeit. Okay. Aber wenn ich mir ansehe, was aktuell in diesem Kempfo-Fonds drin ist,
aber wir dürfen jetzt auch einen Fehler nicht machen, dass wir sind jetzt vielleicht zu sehr in der Bubble drin. Also die in der Bubble zu sehr draußen sind, die schimpfen drauf, aus anderen Gründen. Wir schimpfen drauf, weil es zu, also die einen schimpfen drauf, so um Gottes Willen, das ist ja verrückt. Und wir schimpfen drauf viel zu wenig. Aber man konzentriert sich, glaube ich, auf das Hauptproblem nicht. Also, weißt du, es ist völlig egal, ob jetzt die Aktienrente, du hast es ja gesagt, ob die jetzt kommt oder nicht, ist im Endeffekt völlig egal, weil das Problem ist ja da. Also, aber darüber wird irgendwie gar nicht gesprochen. Weißt du? Das ist ja das Absurde. Also da ist quasi ein Tornado zieht auf und wir diskutieren jetzt so, ja, welchen Schutzhelm ziehen wir auf oder ziehen wir eine Schutzbrille auf, aber der wird uns ja trotzdem wegfegen. Also das ist ja das, da sieht man mal wieder, man diskutiert im Endeffekt über Kleinigkeiten.
Um ein positives
aber nicht
Spin zu geben.
Über das Problem.
Oder einen konstruktiven Spin. Weißt du, was viel besser gewesen wäre? Man hätte den Leuten einfach die private Vorsorge viel, viel einfacher gemacht mit Aktien.
Da wird ja noch diskutiert drüber, SPD und Grüne sind dagegen, dass natürlich die Leute auch dann selber noch einzahlen sollen,
aber nicht,
können, wie auch immer.
Nicht in dieses Misskonstrukt. Warum macht man es dann nicht wie in Schweden, wie in Amerika? Wo ist das?
Die Schweden haben ja Wahlfreiheit, ob sie in einen Fonds oder ob sie dann das anders machen.
Warum erlaubt man den Menschen nicht eine private Altersvorsorge mit Aktien, die lange gehalten wird, nichts spekulieren, nichts misst? Warum subventioniert man nicht das? Warum macht man da nicht Steuererleichterung? Warum macht man da nicht einen Höchstbetrag von, weiß ich nicht, eine 500.000 steuerfrei, wer langfristig anlegt und dann erst den Entnahmeplan macht? Warum nicht einfach so, bevor man so ein bürokratisches Monster erschafft?
Das wird auch der einzige Ausweg sein. Die Frage ist halt, wie lange man noch wartet und ob es dann noch funktioniert. Aber es kann ja eigentlich nur so funktionieren. Anders wird's, glaube ich, schwer klappen. Jetzt werden einige sagen, ich meine, als Liberaler denkt man sich immer, ach, ich mache das selber und ich rechne ja mit 0 Euro quasi Rente, aber das ist ja schön und gut, aber das ist dann natürlich, also das ist ja auch sozusagen die richtige Einstellung, das löst aber ja das Problem auch nicht, weil wenn wir gesamt ein Problem haben, dann wird's immer teurer, dann geht's der Wirtschaft schlechter, also das ist natürlich schön, wenn wir jetzt in unserer Bubble, wenn jeder dann da ja 1 Million rumliegen hat zum Rentenstart und sagen kann, ach hier, oder vielleicht sogar noch 2, 3 oder 5 Millionen, was weiß ich, also dann freuen wir uns, aber das löst ja das gesamte Problem nicht und man denkt sich dann immer, ach ja, so in einer egoistischen Perspektive, ja gut, das geht mich dann ja nichts an. Ja, natürlich geht, das haben wir vorher gerade besprochen. Also, wenn ich in einem Land sitze, wo halt hinten und vorne das nicht mehr funktioniert und ich habe dann mein 2 Millionen Aktiendepot, dann bringt mir das unterm Strich auch nicht viel. Also klar, ich kann dann natürlich sagen, ich gehe woanders hin. Klar, die Freiheit habe ich, aber das ist schon wirklich ein Problem, wenn man das mal größer denkt. Und da haben wir neulich ja mit Professor Rieck auch drüber gesprochen, diese bedingungslose Freiwilligkeit. Ich finde das auch ein faszinierendes Konzept, aber das würde halt nie funktionieren. Weil was macht man dann? Das ist ja wie bei der Krankenversicherung. Der eine versichert sich oder zahlt ein, der andere nicht. Ja, was ist dann? Also das funktioniert ja nicht. Also deswegen bräuchtest du wahrscheinlich irgendwie eine Art, ja, Systemzwang, wie auch immer, wo die Leute dann sozusagen ja selber vorsorgen müssen. Das wäre wahrscheinlich eine ein guter Weg. Ja. Vielleicht könnte man das sogar noch irgendwie fördern. Ja, schwierig. Aber damit ja,
wird das nix.
Wird das eher nix. Weißt du, was ich total interessant finde? Da wollten wir auch mal drüber sprechen, über das Thema Rationalität. Jetzt haben wir heute viel über ja, Perspektiven gesprochen, wie jetzt die Taz auf die Aktienrente blickt, wie vielleicht ein FDPler oder ein Hardcore-Aktienfan drauf blickt. Und es ist schon faszinierend. Jetzt ist ja Wahl bald in den USA oder bald Ende des Jahres. Und das habe ich neulich in einer sehr interessanten Reportage gelesen. Das ist faszinierend, wenn man sich die Einschätzungen der wirtschaftlichen Lage anschaut von Republikanern und Demokraten. Das ist Wahnsinn. Also die Demokraten finden es natürlich eher gut. Republikaner sagen natürlich Vollkatastrophe. Und es ist wirklich faszinierend, wie man quasi mit, ja, mit einer gewissen Meinung oder mit einer gewissen Prägung, wie auch immer, dass ich quasi auf die gleiche Sache blicke und komplett eine andere Wahrnehmung habe. Und das ist ja auch nichts Neues, aber ich finde das schon echt faszinierend. Das ist,
Ja, es ist wie die Leute, die bei 12 Grad mit T-Shirt rumlaufen und die mit Winterjacke rumlaufen. Weißt du, ja, das ist gut, dass du es ansprichst. In dem Fall mit der Aktienrente gibt es aber einfach Zahlenwerk und das lügt nicht.
Gut, da könntest du jetzt sagen, gibt es bei der Wirtschaft auch. Du hast Wachstum von 3,3%, ja, weißt du, aber es ist halt dann trotzdem.
Aber wie es mir geht, das ist sehr, sehr individuell.
Nee, natürlich, klar.
So, das ist schwer zu greifen.
Aber dass es jedem Republikaner zum Beispiel jetzt schlecht geht,
nee.
Ja, das meine ich. Also klar, du hast natürlich dann gewisse Verschiebungen, weil vielleicht der eine Wähler ist eher, ja, vielleicht eher in den Berufen, in der Einkommensklasse, wie auch immer. Aber zum Beispiel jetzt bei den Republikanern würde ich jetzt nicht davon ausgehen, jeder Republikaner ist arm und jedem Republikaner geht's schlecht. Also das ist ja.
Ja, ich.
Das ist dann schon einfach ein anderer Blick auf die Welt.
Wo ich aber als Land oder als Regierung hellhörig werden würde, wäre, wenn Leistungsträger, fast alle Leistungsträger in einem Land sagen, meine persönliche Situation hat sich verschlechtert. Und das ist ja gerade in Deutschland der Fall.
Ja, es ist, glaube ich, auch immer ein entscheidender Aspekt. Das wird ja gerne als Egoismus abgetan. So nach dem Motto, ja, mir geht's schlechter. Das würde ich jetzt noch nicht mal sagen, dass es einem schlechter geht, sondern ich glaube, es ist erstmal eine gewisse Frage von Respekt auch. Ich habe neulich was Schönes gelesen. Also die den Karren ziehen, die werden auch noch ausgepeitscht. Also man fühlt sich vielleicht nicht ja respektiert, wenn man es mal so geschätzt. Geschätzt ist vielleicht eher der Ausdruck. Und man denkt, ja gut, okay, ich zahle ein paar Euro mehr, ist mir egal. Deswegen geht es mir nicht schlechter, wenn es mir jetzt richtig gut geht. Aber ich glaube, was eher das Problem ist, und das höre ich auch von vielen Leuten, ein Freund von mir vor kurzem, der war erst in Argentinien, dann war er kurz in Spanien und er hat gemeint, seit er hier wieder zurück ist, irgendwie fühlt er sich, es ist irgendwie, versaut ihm hier komplett die Stimmung. Mag natürlich auch noch am Wetter liegen. Aber es ist ja generell, weißt du, Infrastruktur, eine Stimmung. So die, es ist, glaube ich, schon so eine Lähmung, die wir gerade haben, dass einfach viele Leute merken, gerade auch die viel unterwegs sind, dass man einfach merkt, hier ist halt keine Aufbruchstimmung. Im Gegenteil, die Stimmung ist schlecht und es ist ja auch nicht nur Stimmung, es wird halt nicht besser. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die Leute, man spricht ja immer gerne von diesem Aufstiegsversprechen und da geht es, glaube ich, nicht nur um einen selbst, sondern du merkst einfach, wenn es bei den anderen vielleicht auch nicht so läuft oder bei Unternehmen, wie auch immer, da kommt auch noch sowas dazu, wie zum Beispiel auch Sport. Weißt du, Fußball ist so ein Klassiker, weißt du, es ist halt so ein Gesamtbild, gerade du hast halt irgendwie bei den Unternehmen, dann liest du in der Zeitung hier, ach, bei Bayer läuft's nicht und bei BASF läuft's nicht und bei den Autobauern nicht und der FC Bayern spielt auch nicht mehr gut, die deutsche Nationalmannschaft jetzt schon seit Jahren nicht, weißt du, das ist einfach so ein Gesamtkonstrukt und die Strompreise werden teurer und du denkst einfach so, was funktioniert eigentlich noch, was wird eigentlich besser und das ist halt wirklich ein, glaube ich, lähmendes Gefühl.
Ja, und das ist der beste Nährboden für Populismus.
Ja, klar. Und dann muss ich auch noch mehr zahlen und denke mir, boah, es wird ja alles schlechter, warum muss ich denn jetzt noch mehr zahlen dafür? Das ist, ich sage auch nicht, dass das berechtigt ist oder dass das richtig ist, aber ich kann es verstehen. Und da muss man halt wirklich aufpassen, dass man da nicht zu sehr in diesen negativen Kreislauf reinkommt, sonst wird das, glaube ich, immer schlimmer. Also da ist, glaube ich, auch unsere Aufgabe, dass wir trotzdem positiv bleiben und dass wir auf Chancen hinweisen.
Ich probiere es.
Auf jeden Fall. Nee, aber es ist halt, wie gesagt, ich kann die Emotionen verstehen. Also deswegen, ich hoffe ja auf die EM. Das klingt blöd, aber das könnte wirklich zumindest mal ein Impuls sein.
Auch Julian Nagelsmann wird die Aktienrente nicht retten können. Nein.
EM ist ja 14. Juni, das sind 3 Monate. Das kann man sich irgendwie noch gerade gar nicht vorstellen. Gut, es ist auch noch schlechtes Wetter so ein bisschen, aber irgendwie, dass das in 3 Monaten schon ist.
Naja.
Hoffen wir.
Das Beste.
Ja, das Beste.
Nein, hoffen wir eigentlich gar nichts.
Hoffen wir eigentlich gar nichts.
Nicht hoffen.
Wir hoffen.
Einfach machen.
Machen.
Wirklich.
Machen, ja. Jeder machen. Kann natürlich, das ist ja auch die Aufgabe von jedem im Kleinen. Nicht jammern, machen.
Ich sag's ja immer wieder, mit 0 Euro rechnen und einfach selber machen. Damit man sich mit dem ganzen Mist
Das ist ja auch
beschäftigt.
Dafür machen wir auch den Kanal, Leute, dass ihr natürlich möglichst
unabhängig seid. Und wenn nur eine Person jetzt hier ist, die vorher dachte, sie kriegt noch eine staatliche Rente und jetzt denkt, nee, kriege ich nicht, ich muss meinen Arsch hochbekommen, dann haben wir eigentlich schon gewonnen, Mario.
Auf jeden Fall. Und das ist natürlich nicht unser Ziel, dass dann alle abhauen in 20 oder 30 Jahren, aber wenn man es dann kann, mit uns, wenn man es dann kann, ist es vielleicht auch für den einen oder anderen
Nachteil. Dazu jetzt nochmal kurzes Statement mit Wegziehen und sonst was, ne? Da haben wir eigentlich, ja, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Ganz ehrlich.
Wieder mal so ein bisschen, ja.
Ich für mich schließe das Stand jetzt aus. Dass ich jetzt
kurzfristig schließe ich das auch aus. Also
jetzt aufgrund der Tatsache, dass man hier unzufrieden ist.
So. Nee, ich schließe das auch.
Wir haben uns hier dazu
die nächsten Jahre aus.
Wir haben uns hier dazu entschlossen. Wir haben uns hier was aufgebaut und wir werden einfach weiter nerven.
Ja.
Den Finger in die Wunde legen.
Das nervt mich auch mal, wenn man quasi nervig ist, weißt du, dass man dann immer das heißt, ach ja, hier nicht meckern, Fresse halten, Steuern zahlen. Ja, dann geh doch. Ja, genau. Das ist ja auch dieses. Da merkt man ja auch, wie kaputt teilweise diese Debattenkultur ist, und nach dem Motto, ja, wem es hier nicht passt, der kann ja gehen. Ja, wenn das jeder macht, dann wünsche ich dem Rest viel Vergnügen.
Ja, und so einfach ist das auch nicht. Ich kann nur jedem empfehlen, mal ein bisschen zu recherchieren, was das bedeutet.
Wegzugsbesteuerung.
Genau.
Ja. Wir sind hier eigentlich, wir dürfen es nicht laut sagen, aber wir sind ja quasi unter dem Tisch gefesselt vom Finanzministerium.
Naja, weil es war mal ein goldener Käfig, jetzt ist es nur noch ein Käfig.
Und der Schlüssel ist schon lange verschwunden.
Der ist, boah, jetzt hätte ich was, der ist bei
im See, wo einer davor steht und die Hose nicht mehr aufkriegt. Ja, so, um das nochmal. Das ist eigentlich, ich bin ein bisschen stolz auf diesen blöden Vergleich.
Mit der platzenden Prostata.
Ja.
So.
Gut, Leute, wenn es euch gefallen hat und ja, wir sind auch gespannt auf eure Kommentare natürlich. Also, wie gesagt, gemeinsam kommt man vielleicht auf bessere Ideen und es ist, glaube ich, vor allem wichtig, dass wir ja das einfach pushen, dass wir darüber diskutieren und ja, ich glaube, die Aktienkultur, das muss man ja auch mal, um positiv abzuschließen, sagen, die hat sich schon in den letzten Jahren verbessert. Also, es ist ja auch nicht alles umsonst.
Aber danke
es
dafür.
Danke dafür, Chapeau, Glückwunsch, um positiv zu enden. Also, wir sind auf einem guten Weg, aber er ist halt noch sehr, sehr weit. Danke dir, dass du ihn mit mir gehst, mein Löwe, unermüdlich. Wir sehen uns kommende Woche wieder. Kanal abonnieren, um nichts zu verpassen. Danke euch, Leute. Danke dir. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Card und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.